möchte euch alle grüßen von dieser Stelle aus und ich freue mich über jedes Einzelne, das heute Morgen hier ist. Ich freue mich über dich, dass du da bist. Und ich glaube, Jesus freut sich auch, dass du da bist, in der Gegenwart Gottes. Bevor wir zum Wort Gottes kommen, möchte ich nochmals, also wir wollen beten. Und zwar, wir haben ja eine Partnergemeinde, die Gemeinde in Albershausen. Und ihr Pastor hat Influenza, ist krank gewesen zumindest. Und ich denke, wir sollten auch in der Fürbitte für diese Partnergemeinde stehen. Sie hat eine große Aufgabe, also auch Jürgen Justus als Pastor hat die Aufgabe bekommen, sich für Deutschlandmission zu engagieren. Er ist verantwortlich für Inlandmission und hat da auch manches in die Wege geleitet. Und überall, wo es vorwärts geht im Reich Gottes, gibt es auch Widerstände, gibt es auch Hindernisse. Und solche Brüder, solche Diener im Reich Gottes brauchen unsere Fürbitte, dass der Weg gebahnt ist. So, ich würde vorschlagen, lasst uns beten nochmals für Jürgen, für die Gemeinde, aber auch für das Wort. Und dann dürft ihr stehen bleiben, ich lese dann nachher das Wort. Können wir das so machen? Ja. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir auch in der Fürbitte stehen dürfen. Herr, ich möchte besonders für unseren Bruder Jürgen Justus beten, Herr, für seinen Dienst, aber auch für seine Gesundheit. Berühre du ihn, Herr. Stell du ihn wieder her. Schenk ihm seine volle Leistungsfähigkeit zurück. Herr, du hast ihn berufen in diese Aufgabe, auch in Deutschland zu wirken, ein Segen zu sein, zu dienen. Und wir möchten beten für ihn und sein Team, Herr, dass du ihnen beistehst, dass du sie stärkst, dass sie ein Segen sein können, auch weiterhin. Und Herr, danke auch für ihren Dienst und ihre Mühe und ihre Kraft, die sie auch für uns einsetzen werden und uns unterstützen werden, Herr. Danke im Voraus auch dafür. Ich möchte auch beten, Herr, für das Wort, das wir lesen und hören. Herr, du bist ein guter Gott, der uns dieses Wort zurückgelassen hat, damit wir davon leben, dass es uns stärkt und kräftigt. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Lebensweg. Dank sei dir im Voraus dafür. Amen. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen heute. Ich lese dann das Wort so. Das Wort, das wir heute betrachten möchten, ist Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 28 bis 35. Also Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 28 bis 35. Das ist in manchen Bibeln überschrieben als Abschiedsworte des Apostels Paulus an die Ältesten von Ephesus. Und da heißt es, er spricht zu den Ältesten in Ephesus: Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, euch jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr selbst wisst, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat: Geben ist seliger als nehmen. Amen. Ja, als ich mir so Gedanken gemacht habe über diesen Text, da kam mir dieser Gedanke der Selbstverständlichkeiten. Selbstverständlichkeiten. Ich möchte ein bisschen so ausschweifen und dann zurückkommen zu diesem Text. Selbstverständlichkeiten. Als wir waren ja im Januar 2 Wochen in Urlaub in Ägypten und da waren wir sonntags in so einem Urlaubsresort, in so einem Urlaubsgelände. Und in diesem Urlaubsgelände gab es 3 Häuserreihen und die mittlere Häuserreihe, da wurde umgebaut. Die haben ein Stück, also das war mehrstockig, den obersten Stock abgebrochen und wieder neu auf andere Weise aufgebaut. Und am Freitag war das relativ ruhig. Dann kam der Samstag, dort wurde wieder gearbeitet. Und am Sonntag haben die Baumaschinen und der Presslufthammer gedröhnt. Und irgendwie kam mir das fremd vor, befremdlich. Und dann habe ich mich erinnert, dass wir ja in einem muslimischen Land leben, in diesem Urlaubsland. Also ein muslimisches Land, da ist der Sonntag kein Feiertag wie bei uns für 80-85% der Bevölkerung, sondern das ist ein normaler Arbeitstag. Und da dachte ich, wir nehmen so manche Selbstverständlichkeiten einfach so als gegeben. Andere Selbstverständlichkeiten. Wir haben das Sprichwort, man soll die Kirche im Dorf lassen. Das ist auch so eine Selbstverständlichkeit. In der Mitte eines Dorfes oder einer Stadt ist eine Kirche in Deutschland. Aber diese Selbstverständlichkeit beginnt zu bröckeln. Und zwar, wir haben bei den Landeskirchen statistisch ungefähr 180 Kirchen pro Landeskirche, katholisch, evangelisch, wo 180 Kirchengebäude, die Jahr für Jahr geschlossen werden. Manche werden umgenutzt und manche werden abgerissen. Also die Kirche im Dorf ist irgendwann vielleicht auch in Deutschland keine Selbstverständlichkeit mehr. Selbstverständlichkeiten. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir das Gesetz der freien Meinungsäußerung haben. Und Religionsfreiheit. Aber die Frage ist, wird das immer so bleiben? Es gibt Dinge, die wir vom Wort Gottes her als Wahrheit verstehen. Und das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Aber Menschen, die sich um Gottes Wort nicht kümmern, für die sind manche Dinge keine Selbstverständlichkeit. Und die Frage ist, wenn man das äußert, dass man sogar juristisch belangt werden kann. So, wir nehmen Dinge für selbstverständlich und die Frage ist, ist es immer so? Wird es immer so sein? Wird es bleiben? Wird es eine Selbstverständlichkeit sein, dass es unseren Kindern besser geht als uns? Das war auch lange, jahrzehntelang eine Selbstverständlichkeit. Man wollte, dass es den Kindern besser geht. Und wenn ich auf meine Lebensspanne zurückschaue, muss ich sagen, es ging auch viele Jahrzehnte immer besser. Aber irgendwann ist halt auch der Zenit erreicht, wo es einfach dann schwierig wird. Noch besser und noch mehr und noch schöner und noch bequemer und noch was weiß ich. Nochmals zurück auf unseren Urlaub zu kommen oder generell auf Urlaub zu kommen. Wir waren schon in mehreren Hotelanlagen, Hotels also untergebracht und manchmal hat man ja Übernachtung mit Frühstück. Und wenn man in so einer Hotelanlage ist, das muss nicht mal eine teure sein, dann hast du Frühstücksbuffet und, oder Mittagstisch oder ja, einfach. Und wenn man da so sieht, was alles geboten wird, also in der Anlage, wo wir jetzt im Januar waren, da war ungefähr wie die letzte Stuhlreihe, so lang ein Tisch aufgebaut. Und die ganze Reihe, alles voll mit Nachtisch, Süßigkeiten, Kuchenstücke von links nach rechts, 10 Meter, Schnitten, alle möglichen Farben, alle möglichen Sorten, alle möglichen Cremeschichten. Das für jemanden, der gern was Süßes isst, ist es eine Augenweide. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, es ist gar nicht, das braucht man alles gar nicht. Das ist viel zu viel. Viel zu viel ist es. Aber die Urlaubsgäste gewöhnen sich an solch einen Wohlstand. Ja, die gewöhnen sich. Und die Frage ist es, bleiben diese Selbstverständlichkeiten? Das ist zur Selbstverständlichkeit geworden, dass es nicht ein Gericht gibt, sondern dass es mehrere verschiedene Gerichte gibt und mehrere verschiedene Beilagen und mehrere verschiedene Suppen und mehrere verschiedene Nachtische und nicht eine Kaffeesorte, sondern 3, 4, 5 Kaffeesorten, Cappuccino, Latte, Espresso und amerikanischer Kaffee. Also Üppigkeit, kann man sagen. Üppigkeit, ja. Natürlich hat das alles seinen Preis. Und außerhalb siehst du dann in der Stadt irgendwelche arme Leute, die dann mit irgendwelchen Kleinigkeiten kommen und dir was verkaufen wollen und betteln. So, es gibt große Extreme auch in dieser Welt. Großer Wohlstand, großer Reichtum und große Armut. Selbstverständlichkeiten. Ich komme zurück zu unserem Text. Paulus, also es heißt in Vers 17, von Milet aber sandte er nach Ephesus und rief die Ältesten der Gemeinde herüber. Milet ist praktisch an der Küste, an der Ostküste des Mittelmeers und Ephesus ist etwas mehr im Landesinnern. Man geht davon aus, dass Ephesus ursprünglich auch am Mittelmeer lag, aber dass der Fluss, der dort durchgeht, dass der mit der Zeit so viel Material angeschwemmt hat, dass Ephesus dann im Landesinnern war und der Hafen Milet dann ein Stück weit, wie auch immer. Paulus war mit dem Schiff unterwegs und er wollte, weil er in Eile war, nach Jerusalem zu kommen, wollte nicht nach Ephesus in die Stadt, sondern er ließ die Ältesten rufen an diesen Ort Milet, an die Küste. Da gibt es einige Verse, die ich überspringen möchte, und dann sagt er einfach: Habt Acht auf euch selbst. Paulus weiß, Gott hat es durch Prophetie gesagt, er wird die Ältesten, auch die Gemeinde in Ephesus, nicht mehr sehen. Das wird deshalb die Abschiedsworte. Und was sagt man liebgewordenen Geschwistern? Übrigens, Paulus war mindestens mehr als zwei Jahre in Ephesus. Ephesus war eine Art Bezirkshauptstadt in der damaligen Zeit. Er hat dort 2 Jahre lang intensiv gelehrt, hat diese Gemeinde aufgebaut, hat diese Gemeinde gepflegt, gehegt, getragen. Und auch gab es ja, wenn wir in die Offenbarung hineinschauen, da waren andere Gemeinden noch drumherum, die auch in diesem Einflussgebiet standen. So, Paulus hat dort viel Kraft und Zeit investiert. Und jetzt weiß er, seine Zeit wird zu Ende sein, wo er weiter auf diese gegründeten Gemeinden, auf dieses Reich Gottes, diesen Fleckenreich Gottes Einfluss nehmen kann. Er wird nicht mehr dort sein können, leiblich. Und dann sagt er zu diesen Ältesten, zu diesen Verantwortlichen: Habt Acht auf euch selbst. Damit beginnt es. Übrigens, Älteste der Gemeinde. Älteste, man kann auch sagen, es gibt verschiedene Begriffe, Väter und Mütter in Christo. Älteste, Leiter. Paulus nennt diese Ältesten teilweise auch Bischöfe, Episkopos, Presbyteros, Brüder. Das ist jemand, der geistlich einen Reifegrad erreicht hat, dass er mit sich selbst im Reinen ist, dass er seine Dinge geregelt hat, dass er sein Leben unter Kontrolle hat einigermaßen. Und dass er freie Kapazitäten auch für andere Leute hat. Das ist wichtig. Manche Leute sind so sehr mit sich selbst beschäftigt, die haben keine freien Kapazitäten für andere. So ein Ältester, ein Leiter sollte freie Kapazitäten haben, Luft nach oben, sagen wir, für andere. Sie anzuhören. Sich um sie zu kümmern und. Paulus schreibt in 1. Timotheus 3, wer ein Bischofsamt, also ein Ältestenamt begehrt, begehrt ein köstliches Werk. Das klingt gut. Und ich glaube, das war auch wichtig zu sagen, ein köstliches Werk, denn natürlich ist es ein köstliches Werk, aber es ist auch ein schwieriges Werk. Für andere da zu sein, sich um andere zu kümmern, um Problempersonen sich zu kümmern und, sich Seelsorge zu machen, Menschen zu begleiten. Das ist eine schöne Aufgabe, auch, aber auch eine kräftezehrende Aufgabe. So, er sagt: Hab Acht auf dich selbst. Und Geschwister, das ist ein sehr wichtiges Prinzip auch für uns Gläubige. Wir müssen uns selbst, pass auf dich auf. Der Apostel Johannes im 1. Johannes 5,18 schreibt, wir wissen, da geht es um ein anderes Thema, aber es geht auch um dieses Prinzip. Er schreibt, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Jeder, der aus Gott geboren ist, jeder, der wiedergeboren ist, ist bestrebt, nicht zu sündigen. Und was Sünde ist, sagt uns die Bibel. Sondern, jetzt heißt es, sondern der aus Gott Geborene bewahrt sich selbst. Er bewahrt sich selbst vor der Sünde zum Beispiel. Bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Wer sich selbst für Gott in Heiligkeit bewahrt, wird vom Bösen nicht angetastet werden können. Denn wer unter dem Blut des Schutzes Jesu ist, der ist bewahrt. Natürlich versucht es der Feind, der Böse, uns trotzdem zu attackieren. Aber wenn wir heilig leben, wenn wir die Sünde meiden, nochmals, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Das ist ein Entschluss, das ist auch, und Gott schenkt uns auch Kraft dazu. Nicht sündigt. Das ist eigentlich die Autorität von uns Gläubigen. Nicht zu sündigen, heilig zu leben, das verleiht uns Autorität. Das macht die Türe zu für das Böse. Wenn wir mit der Sünde liebäugeln, wenn wir so halb mu, halb meh Christentum leben und so noch ein bisschen mit der Sünde kompaktieren, dann ist die Tür ein Spalt offen. Und das ermöglicht es auch dem Feind, Zutritt zu haben zu unserem Leben. Deshalb entweder sei ganz sein, gibt es ein Sprichwort, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Sei ganz Christ oder lass es bleiben. Ja? Aber so halb mu, halb hat keinen Wert. Zurück zu unserem Vers. Hab Acht auf euch selbst. Das ist wichtig. Das ist die Grundlage für jeden Mitarbeiter im Reich Gottes. Pass auf dich selbst auf. Denn wenn du selbst nicht heilig und rein lebst, in der Autorität Gottes handeln kannst, wirst du für andere nicht viel tun können, weil du hast mit dir selbst zu tun. Deshalb legt der Feind großen Wert darauf. Wie soll ich sagen? Der Feind möchte Diener Gottes in Sünde verstricken. Damit schwächt er sie. Deshalb ist es so wichtig, habt Acht auf euch selbst. Das ist aber nicht nur für Diener Gottes, das gilt für uns alle Gläubige. Hab Acht auf dich selbst, dass du im Rahmen Gottes, geleitet vom Heiligen Geist, lebst. Ein heiliges, reines, gottwürdiges Leben. Dann heißt es folgendermaßen: Und hab Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat. Hab Acht und auf die ganze Herde. Die ganze Herde. Hab Acht auf die Herde, weil das Spaß macht. Steht das da? Nein. Hab Acht auf die Herde, weil warum? Weil du ein Studium gemacht hast. Du hast mal ein Seminar besucht über Theologie. Steht das da? Nein. Hab Acht auf dich selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat. Das heißt, Gott hat Menschen berufen. Diese Aufgabe des Aufsehers, desjenigen, der aufpasst auf die Herde, auszuüben. Gott bestimmt, wer Ältester ist. Der Heilige Geist. Welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, eingesetzt hat. Und es gilt für die Gemeinde zu erkennen, wer gesetzt ist vom Heiligen Geist. Gott trifft Entscheidungen und wir müssen erkennen, was hat Gott für Entscheidungen getroffen. Und wenn Gott jemanden gesetzt hat, dann ist es unsere Aufgabe, das zu akzeptieren, anzuerkennen und zu bestätigen. Die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich selbst erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Gesetzt zu hüten. Das heißt, eingesetzt, um aufzupassen. Gemeint ist manchmal wie ein Sack Floh hüten. Man muss aufpassen. Du, ich sag dir eins, ihr seid die Woche über, wo seid ihr denn? Wer weiß das? Ihr wisst es. Der Pastor soll aufpassen auf die Gemeinde, der Aufseher, die Ältesten sollen aufpassen. Ja, was macht ihr die ganze Woche? Das ist nicht so einfach. Man kann nicht, wisst ihr, eine Mama, die ist wie so eine Glucke, ja, mein Sohn, meine Tochter, die muss man beschützen, ich pass auf und wo ist er im Arbeitsplatz, ja, was kann am Arbeitsplatz sein? Versteht ihr, die Mamas sind so wie so eine Glucke, auf die Kinder aufpassen, dass ja nichts passiert, dass sie ja beschützt sind. Und so ähnlich ist es auch mit Ältesten. Aufpassen, dass nichts passiert. Aber weißt du, du bist nicht 100% um jedes Einzelne herum zu sagen, nein, das nicht machen, nein, nicht zuhören, nein, dies nicht angucken, das schadet dir. Jeder entscheidet selber, was er anguckt, was er anhört, was er tut. Aber du als Aufseher, als Ältester, irgendwann merkst du, die Stimmung ist nicht so gut bei der Frau oder bei der Schwester und was ist los? Da stimmt was nicht. Du spürst es, der Geist Gottes zeigt dir, hey, da ist was. Da musst du nachfragen, hey, wie geht's dir? Was treibt dich um? Wie kann man dir helfen? Und wenn du Glück hast, kriegst du die Antwort und das wird ausgepackt, hey, das ist mein Problem, da ist was gewesen und das treibt mich jetzt um. Oder du kriegst keine Antwort. Und da kannst du nur beten. Aber Gott hat Vorsorge getroffen. Er sagt, hey, ich setze Älteste in die Gemeinde. Es gibt ja den fünffältigen Dienst, Epheser 4,11. Apostel, Evangelisten, Propheten, Hirten, Lehrer. Das sind die Dienste, die Gott will, dass sie existieren und dass sie der Gemeinde dienen. Und zwar dienen, damit die Gemeinde etwas tun kann. Also zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Also Gemeinde besteht nicht aus Gottesdienstbesuch allein, sondern Gemeinde bedeutet, da gibt es ja das Bild vom Sauerteig. Das Reich Gottes, Jesus sagt, das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig. Diese Bakterien, dieser Teig wird durchsäuert. Und so soll eigentlich das Reich Gottes, so sollen die Gläubigen, sollen die Gesellschaft durchdringen. Mit ihrer Lehre, mit ihrer Wahrheit. Indem sie das leben, was Gott will. Leben, ausleben. Die Liebe Gottes leben, die Freundlichkeit des Heiligen Geistes leben. Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Keuschheit, Treue. Das sind Aspekte des Heiligen Geistes, der Frucht des Heiligen Geistes, die wir in die Gesellschaft hineintragen sollen, ausleben sollen. Geduldig sein miteinander, freundlich miteinander. Auch mit denen, die dich nicht mögen. Liebe Was tun wir Besonderes, wenn wir die lieben, die uns lieben? Was tun wir Besonderes, wenn wir denen geben, die uns zurückgeben? So. Die er sich selbst durch sein Blut erworben hat. Nun, Gefahren. Ich weiß, Paulus warnt vor Gefahren. Ich weiß, er ahnt das voraus. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Wisst ihr, wenn Paulus vom Wolf spricht, das ist ja so, wir Gläubige sind wie Schafe. Mäh! Du, wenn ich spazieren laufe, da gibt es so Flächen, wo Schafe sind. Du, und da ist ein Zaun, ja, und dann läufst du da den Zaun entlang und da weiden die Schafe, die fressen. Und wenn sie dich sehen, da kommen sie an den Zaun. Mäh! Mäh! Und da denkst du, hey, da gucken die dich an mit ihren Augen und ja, mäh! Schafe. Für den Wolf ist das Schaf ein gefundenes Fressen. Der Wolf, für den Hirten ist es eine Augenweide, die Schafe zu sehen, wie sie wachsen, wie es ihnen gut geht. Aber für den Wolf, der Wolf sieht ganz anders auf die Herde. Er sieht, das ist Futter für mich. Da könnte ich mal ein paar kaputt beißen. Das ist der Wolf. Und so ist es auch mit Menschen in dieser Welt. Es gibt Leute, wer ein Diener des Reiches Gottes ist, der sieht, der freut sich an einer Weiterentwicklung der Gemeinde des Reiches Gottes. Er liebt es und es ist etwas Schönes, ja, wenn Gemeinde wächst. Das ist der Hirte. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme. Aber der Mietling hat ganz andere Interessen. Wer nur am Lohn interessiert ist, wer nur am Vorteil interessiert ist, wird ganz anders denken. Der Wolf, Wölfe, falsche Motive. Der Wolf hat falsche Motive gegenüber den Schafen. Der Wolf ist das Sinnbild für, hier heißt es, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die Herde nicht schonen. Der Hirte schont die Herde. Er wird sie nicht über Gebühr schnell treiben, sondern er passt sich an, er hat ein Verständnis für die Schafe. Er kennt seine Schafe, sie hören auf ihn. Aber der Hirte, der wie ein Wolf ist, hat ganz andere Interessen. Er übertreibt es, er nutzt sie aus und so weiter. Und dann heißt es, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen. Und damit ist gemeint, es geht darum, Paulus sieht damals in Ephesus voraus, dass Leute kommen werden, die Einfluss auf die Gemeinde haben wollen. Der Hirte hat ja Einfluss auf die Herde. Übrigens, Jesus ist der Erzhirte. Jesus ist der alleroberste Hirte. Ihm sind wir 100% verantwortlich. Aber Jesus hat auch Hirten, die unter ihm sind. Menschen als Hirten. Menschen sind immer fehlerhaft, sind nicht perfekt. Aber wenn der Heilige Geist Menschen leitet, Hirten leitet, dann kann das eine gute Zusammenarbeit sein. Aber hier geht es darum, dass Leute Einfluss haben wollen. Und nun, diese Sache mit dem Einfluss hat zwei Seiten. Jesus hat seine 12 Jünger beeinflusst, indem er sie geliebt hat und indem er ihnen heiliges Leben vorgelebt hat. Er war ein Musterbeispiel, ein Vorbild. Paulus sagt, werdet meine Nachahmer. Leute, die Gott lieben, die von Gott geleitet sind, dürfen Vorbilder sein. Gott hat uns auch Vorbilder in uns auf unseren Lebensweg geschenkt. Das ist die richtige Art von Einfluss. Indem wir vorleben, werden wir Einfluss auf andere ausüben. Ja? Ich habe mal Klavier spielen gelernt. Und wisst ihr, wenn du dann jemanden hörst, der super gut Klavier spielen kann, das begeistert dich und das motiviert dich zu üben, zu lernen. Du willst auch gut werden. Ein Vorbild. Aber es gibt auch eine negative Art von Einfluss ausüben wollen. Da geht es nur um Macht. Ja, ich will bestimmen dürfen. Ich will sagen dürfen, was zu laufen hat. Da geht es um das Ich, nicht um das Vorbild. Und das ist verwerflich. Solche Männer werden kommen, sie werden verkehrte Dinge reden. Warum werden sie verkehrte Dinge reden? Daran, dass sie verkehrte Dinge reden, die nicht mit dem Wort Gottes konform ist, das entlarvt sie als Wölfe. Das entlarvt sie. Deshalb, meine Schafe hören meine Stimme. Ein Gotteskind kennt oder sollte das Wort Gottes kennen. Weil das Wort Gottes, das ist so ein gewisser Sound, ein biblischer Sound, ein Klang. Und es gibt aber auch andere Klänge, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Und wer den biblischen Klang kennt, der kennt dann auch, wenn dieser Klang nicht mehr biblisch ist. Und das ist unsere Aufgabe, zu lernen, was ist die Stimme des Heiligen Geistes? Was ist das Wort Gottes? Und wo gibt es fremdartige Dinge, die wir so noch nicht gehört haben? Da regt sich was in mir, der Heilige Geist. Jeder Gläubige wird ja auch bewohnt vom Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist wird dir auch irgendwie zeigen, das gefällt mir nicht richtig, da ist was komisch, da muss ich mal aufpassen, da muss ich mal nochmal nachgucken, ob das alles so stimmt. Um genau das geht es. Und, wisst ihr, es gibt auch Bücher und Zeugnisse. Leute kommen teilweise in Gemeinden und die sind am Anfang wie Engel. Du denkst, Mensch, super, dass die Person da ist. Und dann bittet man sie vielleicht sogar hinter die Kanzel, Dinge zu sagen. Und irgendwann merkst du, also die jetzt noch neu sind, die denken, alles ist in Ordnung. Die schon lange dabei sind, denken, irgendwie, die Ältesten, irgendwie, da stimmt was nicht. Mit der Person stimmt was nicht. Und solche Leute brauchen wir, die erkennen, da stimmt was nicht. Ja, und aus eurer eigenen Mitte, natürlich damals waren die Gemeinden viel größer, waren teilweise große Gemeinden, teilweise waren sie aber auch nur Hauskirchen, also Hausgemeindegröße. Aber Ephesus war eine große Gemeinde. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Verkehrte Dinge, um die Jünger abzuziehen, um Einfluss zu kriegen, um Leute, ich habe auch gehört, große Gemeinde, da gibt es Leute, die fangen dann einen Hauskreis an und sagen, hey, komm doch zu unserem Hauskreis, komm, da die große Gemeinde, komm da, wir wollen auch einen Hauskreis, wir machen einen Hauskreis für euch, versteht ihr? So, man will Einfluss haben über andere Leute. So was gibt es auch heute. Und darum wacht und denkt daran, Darum wacht, seid wach. Wach, pass auf. Pass auf, wach, wache, seid wachsam. Besonders jetzt in der Endzeit. Wir haben enorm viele Angebote, was das Reich Gottes betrifft. Es gibt eine Musikschwemme, eine gewaltige Anzahl und Summen an Liedgut. Es gibt Bibel-TV, es gibt christliche Filme, Filme über Filme. Es gibt Radiosendungen über Radiosendungen, Evangelium-Rundfunk und. Wir haben eine dermaßen, wir haben Chats, wo gläubige Foren, Leute, wo sich gläubig nennen, Foren. Ja. Also du kannst überall irgendwelche Informationen über das Reich Gottes bekommen. Ich sage, aber, pass auf, aber, wenn jemand über den Radio das Evangelium weitergibt, heißt es nicht automatisch, dass alles, was gesagt wird, pures Wort Gottes ist. Wir denken das, weil wenn es doch im Radio kommt, dann muss es doch alles stimmen. Wenn es im Fernseher kommt, dann muss es doch alles stimmen. Wenn man über Chats sich austauscht und jemand sagt, ich bin studierter Theologe, so und so, dann muss das doch alles die Wahrheit sein. Ja, aber wer sagt das, dass das wirklich die Wahrheit ist? Wer sagt das? Deshalb hat Gott gesagt, an Pfingsten und so viel, 3000 wurden zur Gemeinde hinzugetan, zur Lokalgemeinde Jerusalem, Lokalgemeinde Ephesus, Lokalgemeinde Smyrna, Lokalgemeinde Pergamon, Lokalgemeinde Kolosse und, Lokalgemeinde Korinth. Warum spricht die Bibel von Lokalgemeinde? Natürlich gibt es eine weltweite Gemeinde der Christenheit. Weil, wenn du zur Lokalgemeinde kommst, dann wird es dort in der Regel einen Ältesten geben oder mehrere Älteste. Und man wird dich kennen und man wird darauf aufpassen, ob die Lehre stimmt und rein ist. Das ist der Vorteil von Lokalgemeinde. Heute kann man sich natürlich auch in Internetchats und Foren und auf überregionalen Veranstaltungen tummeln. Ich sage ja, es gibt so viele Angebote. Du kannst dich tummeln. Ständig ist irgendwo eine Sonderveranstaltung. Aber die Frage ist, wo möchte Gott, dass du deine Nahrung bekommst? Und ich sehe vom Wort Gottes her, besuch eine Lokalgemeinde. Geh in eine Gemeinde, wo Gott dich hingestellt hat. Prüfe dich selbst und lass dir von Gott zeigen, wo ist meine geistliche Heimat? Da gehöre ich hin und dort werde ich versorgt. Und dort habe ich zu beten und dort habe ich zu unterstützen. Und dort wird auf mich aufgepasst und dort bekomme ich Korrektur, wenn was schief läuft. Und dort bekomme ich auch Unterstützung, wenn ich sie brauche. Deshalb Lokalgemeinde. Gott hätte auch sagen können, pass auf, ihr müsst momentan zur Lokalgemeinde Jerusalem kommen, aber es werden Zeiten kommen, da braucht man die Lokalgemeinde nicht mehr. In Vorausschau, Gott weiß ja alles, allwissend, irgendwann wird es Fernseh und Radio geben. Fernseh. Und da braucht man die, hat er nicht gesagt. Wenn Gott sagt, hey, Lokalgemeinde Jerusalem, Lokalgemeinde Ephesus, dann gilt es, bis das Zeitalter der Gemeinde aufhört. Oder noch länger, wie auch immer. Auf jeden Fall, im Moment gilt es noch. Versteht ihr? Lokalgemeinde. Wie geht's weiter? Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, um einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch und so weiter. Und dann sagt er zum Schluss, ich komme zum Schluss, ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten, sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Neue Genfer Übersetzung sagt, denkt immer an die Worte, die Jesus der Herr selbst gesagt hat. Doppelpunkt. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Wisst ihr, warum es heute so viele unglückliche Leute gibt? Es gibt vielleicht viele Gründe, aber einen Grund kann ich euch nennen. Es gibt Leute, die nur nehmen wollen, die sagen, hey, ich brauche jemand, der mich glücklich macht. Ich brauche jemand, der mir die Wünsche von den Augen abliest. Ich brauche jemand, der mich unterhält, wenn es mir langweilig ist. Und das Problem ist, vielleicht hast du niemand. Und da bist du unglücklich. Ich habe keine Freunde. Und was ist die Antwort des Wortes Gottes? Du hast keinen Freund, dann sei du Freund für jemand anders. Und plötzlich hast du jemand. Wenn du glücklich werden willst, dann mach jemand anders glücklich. Diene. Gib. Gib. Gib deine Zeit. Investier sie in jemand anders. Und das wird zurückkommen. Geben ist seliger als nehmen. Freundschaft geben. Liebe geben. Zeit geben. Aufmerksamkeit geben. Zuhören. Gib. Und du wirst wieder empfangen. Wenn ich nur programmiert bin, ich, meine Nöte, meine Sorgen, wo sind die Leute, die sich um mich kümmern? Natürlich haben wir als Gläubiger auch den Anspruch, hey, wenn ich zu einer Gemeinde gehöre, dass jemand nach mir guckt und so weiter. Aber ich denke jetzt an Menschen, die jetzt nicht so unbedingt bei der Gemeinde sind, sondern vielleicht Gott nicht mal kennen. Da gibt es viele, die suchen, es gibt da so viele Partnerchats. Ja? Ich suche jemanden, der sportlich ist, der nett ist, der und. Okay, das lassen wir jetzt. Gut, geben ist seliger als nehmen. Lasst uns einfach das Wort Gottes in allen Facetten bedenken. Das ist vielleicht ein Wort, das du bist jetzt kein Ältester, du bist kein Vater, Mutter in Christo zum Beispiel, sagst, hey, was soll das für mich bedeuten? Es bringt mir nichts. Doch, es bringt dir was. Wir müssen lernen, das ganze Wort Gottes zu beachten. Das ganze Wort Gottes. Und wenn ich jetzt Gemeindemitglied bin, dann und hier ist die Rede von Ältesten, dann gilt es für mich, für diese Ältesten zu beten. Denn sie tun einen Dienst für mich. Sie überwachen, passen auf, dass keine Irrlehren reinkommen und. Und sie beten vielleicht für mich. Und das ist Dienst. Und das erfordert auch eine Antwort, eine Dankbarkeit und auch eine Erwiderung, indem man für solche Leute betet. Ist es okay oder ist es unverständlich? Ich denke, das ist doch okay. Also wenn jemand dir dient, kannst du auch beten für ihn. Oder? Ist es okay? Wir haben ja ein Leitungsteam jetzt, ja, und ich denke, wir sollten auch für unser Leitungsteam beten, für Anna und für Samuel und genau, die dienen. Es gibt noch viel zu sagen, ich möchte einfach auch an dem Punkt Schluss machen. Genau. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und der Heilige Geist leitet uns. Wenn wir Gott fragen, Herr, was soll ich da tun? Wie ist das? Zeig mir das. Gott wird es uns zeigen, wie wir uns verhalten sollen. Und wie wir als Gemeinde zusammen wirken sollen. Er ist das Haupt der Gemeinde. Jesus ist das Haupt. Und wir sind die Glieder. Und es ist schön, ich habe das am Anfang nicht umsonst gesagt, ich bin dankbar für jeden, der heute Morgen hier ist. Für dich und dich und dich. Ich freue mich. Das ist Reich Gottes. Das ist was Gutes. Reich Gottes. Wir sind wertgeschätzt für Gott, Gottes Kinder zu heißen. Und er kümmert sich um uns. Und er versorgt uns. Und er schenkt uns Geschwister. Das ist etwas Kostbares. Du bist nicht ein anonymes Radiohörermitglied, sondern man kennt dich hier mit Namen. Du gehörst dazu. Das ist etwas Schönes, etwas Wertschätzung. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist. Und Vater im Himmel, du hast deinen Heilsratschluss beschlossen. Du hast beschlossen, die Heidennationen in Gemeinden zu sammeln. Du hast beschlossen, dass auch das Evangelium nicht nur nach Israel, sondern in die ganze Welt kommen soll. Und du hast deine Kinder, deine Gläubigen zusammengesammelt in Lokalgemeinden. Und dafür danken wir dir, dass wir dazugehören dürfen, dass du uns gerufen hast mit Namen, dass wir dein sind, dass wir versorgt werden durch dich, durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist, dass wir unter dem Schutz deines Blutes stehen vor Attacken des Bösen und dass du bei uns bist alle Tage bis an der Weltende. Welch eine Ehre, welch eine Wertschätzung. O Herr, danke, danke dafür. Welche Verheißungen, welch wunderbare Verheißungen wir alle haben in deinem Wort. Danke dafür, danke von Herzen. Segne dein Werk, lass es gelingen, lass es gedeihen, lass es wachsen, bis du wiederkommst. Amen. Wer möchte noch beten?